deine Treue, die niemals irgendwie runtergeht oder irgendwie auf einem Barometer mal hoch, mal tief ist, sondern die ist konstant gleich, immer, dass du zu uns stehst. Danke, dass wir hier zusammen sind. Danke, dass du willst, dass wir diesen Gottesdienst feiern. Ich bitte dich so sehr, auch für meine Freunde, dass du jedem auch heute das zeigst, was für jeden persönlich auch dran ist. Wir wollen das von dir erwarten und wir möchten deinen Namen ehren, dich lieben mit dem, wie wir sind. Und danke, dass du ein offenbarender, ein redender Gott bist und dass du uns Dinge aufzeigst. Wir ehren dich und wir brauchen dich und wir sagen, dass es unheimlich wichtig ist, dass du uns mit deinem Geist heute berührst. Das bitten wir dich, Jesus, in deinem Namen. Amen. Ich möchte uns den Predigttext vorlesen, und zwar aus dem 5. Mosebuch, 5. Mose 7, dort ab Vers 6 bis 12. Denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf den Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Soweit dieser Text aus 5. Mose. Das 5. Mosebuch, auf Griechisch heißt es Deuteronomium, und das heißt übersetzt das zweite Gesetz. Das zweite Gesetz. Nachdem das Volk das erste Mal das Gesetz am Sinai bekommen hat, Gott hat es Mose gegeben, Mose hat es dann weitergegeben. Israel steht kurz davor, in das verheißene Land zu gehen, nach Kanaan in Besitz zu nehmen. Sie sind nun 39 Jahre unterwegs. Es hätte kürzer sein können, aber kurz nach dieser Befreiung, von der wir dort auch lesen, aus dieser Knechtschaft in Ägypten, da rebellieren sie gegen Gott und sie sagen folgende Worte, das lesen wir auch im 5. Mose 1, und dort heißt es: Weil der Herr uns hasst, hat er uns aus Ägypten hierher geführt in die Wüste, und die Ammoniter, die werden uns vernichten. Das hat Israel so gesagt. Und nach diesen Worten musste Israel halt diesen kleineren Umweg von 40 Jahren dann nehmen. Mose wiederholt diese Geschichte, die Israel mit Gott gehabt hat. Es sind so die letzten Worte von Mose, die letzte Predigt, die er an sein Volk hält. Es ist so ein Vermächtnis gegenüber seinem Volk. Das ist das 5. Mosebuch in Summe. Und auch diese Worte, die wir gelesen haben. Das so zum 5. Mosebuch. Verträge sind zu erfüllen. Das wichtigste Grundsatz im öffentlichen, wie auch im Vertragsrecht, ist, die Verträge sind zu erfüllen. Die alten Römer, die haben das damals schon so formuliert. Und diese Rechtsvorstellung beruht auch heute noch oder ist heute auch noch Konsens bis heute. Es gibt ja viele verschiedene Verträge, zu unterschiedlichen Anlässen. Man macht Kaufverträge, man macht Eheverträge, Versicherungsverträge, Mietverträge und was weiß ich noch für Verträge. Friedensverträge macht man auch. Ihr wisst, dass das Völkerrecht gerade nicht von allen gerade so eingehalten wird, wie das eigentlich sein soll. Herr Putin nimmt das da nicht so genau. Verträge sind zu erfüllen. Obwohl dieser oberste Grundsatz gilt, erleben wir täglich, dass dieser Grundsatz immer wieder gebrochen wird und dass Verträge nicht erfüllt werden. Und wir schließen ja bildlich gesprochen täglich so kleinere, keine schriftlichen Verträge, aber innerliche Verträge. Wir treffen Entscheidungen, wir treffen Entschlüsse. Verträge werden zwischen zwei Parteien geschlossen, zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Ländern, zwischen zwei Nationen. Auch zwischen Gott und den Menschen gibt es einen Vertrag, der in der Bibel Bund genannt wird. Das Wort Bund ist ein gegenseitiges Vertragsverhältnis zwischen zwei Partnern. Man macht da auch ein feierliches Versprechen und man geht da auch eine Verpflichtung ein. Man nennt das Selbstverpflichtung. Im Alten Testament steht der Bund für das besondere Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk, dem auserwählten Volk Israel. Die Besonderheit bei diesem Bund ist, der Bund, den Gott schließt, geht stets von ihm selbst aus. Es handelt sich bei dem Bund nicht um irgendeinen Vertrag, mit dem der Vertragspartner den anderen Partner an Regeln bindet und so dann auch zu seinem Recht kommt. Vielmehr geht es bei dem Bund um ein Geschenk von Gott. Gott verspricht in allen Bundesschlüssen, es gibt nicht nur einen Bund, es gibt mehrere Bünde im Alten Testament. Er verspricht hauptsächlich in diesen Bünden, dass er bei seinem Volk sein wird, bei den Menschen sein wird. Er verspricht Beistand. Er verspricht Beistand und dass er die Menschen segnen wird. So, jetzt Frage an euch, welche Bünde kennt ihr so aus eurer Bibelkenntnis heraus? Männer, gell, BU haben wir es noch nicht gehabt, ihr seid raus heute, für heute. Ja, nächstes Mal seid ihr dran. Also für alle anderen. Abrahamsbund, sehr gut, Gudrun. Ja, Abrahamsbund, 1. Mose 12, dort wo Gott und was verspricht Gott Abraham? Was ist Inhalt des Bundes? Weiß das jemand? Großes Volk und er wird Nachkommen haben, genau. Und aus diesem Volk wird ein großes Volk werden, genau. Das ist ein Bund, das ist der erste Bund, den Gott schließt. Noch ein Bund? Noah? Schön, Beatrice, genau. Was ist das Zeichen des Bundes? Ja, es wird nie mehr sowas sein, solange Tag und Nacht sein wird. Genau, Frost und Hitze. Genau, und welches Zeichen hat Gott gegeben? Den Regenbogen, genau. Und da gibt es noch einen, der ist vielleicht etwas unbekannter. Noch einen, so der mir angefangen hat. Josua, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Gut, ja. Karl-Heinz, vielleicht noch einer, oder? Sinai-Bund, auf den kommen wir heute, Sinai-Bund. Vielen Dank, genau. Aber es gibt noch einen und das ist der Davidsbund. Ja? Dort sagt Gott, verspricht David, was verspricht er ihm? Genau. Sein und noch etwas, aus deinem Haus wird der Messias kommen. Aus deinem Haus, also da wird der Messias Gott versprochen. Heute geht es explizit um den Kern der Bünde und das macht dieser Sinai-Bund. Ah, Joachim, hast du noch irgendetwas? Oh, der neue Bund, den wir in Christus haben. Ja, genau. Sehr gut. Das ist das Allerwichtigste, genau. Auf das Neue Testament komme ich dann am Ende der Predigt noch zu sprechen. Sehr gut, genau. Der Sinai-Bund ist der Bund Gottes mit Mose und dem Volk Israel. Und da ist es auch ein klassisches Vertragsverhältnis. Da gibt es auch eine Selbstverpflichtung des Volkes. Wir wollen alles tun, was der Herr sagt. So sagt es, wird es in 2. Mose beschrieben, nachdem dann Israel dort von Gott da die 10 Gebote erhalten hat. Und das verspricht das Volk, wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Und Gott sagt die Zusage, den Beistand Gottes, ich schließe einen Bund mit euch. Das Volk Israel hat diesen Sinai-Bund durch zahlreiche Gesetzesbestimmungen immer wieder bekräftigt und auch konkretisiert, aber zugleich wurde er von den Israeliten auch immer wieder gebrochen. Und das Interessante dabei ist, Gott hält zu seinen Versprechen, trotz dem, dass sein Volk die Verträge bricht. Das zu dem Bund. Ebenso wird auch in diesem Bibelabschnitt von Erwählung gesprochen. Er wählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern. Nicht der Mensch erwählt Gott in erster Linie, sondern andersherum. Gott erwählt die Menschen. Manchmal ist es überlappen, Bund und Erwählung, auch in diesem Text. Und deswegen werde ich auch im Folgenden werden diese beiden Begriffe überlappen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an den Sportunterricht, wenn immer gewählt wurde. Zwei Personen haben da immer gewählt. Und aus meinem Sportunterricht war es zu 90% immer so, dass zum Schluss die zwei, die letzten immer die gleichen waren. Immer die gleichen. Im Nachhinein muss ich sagen, es gibt bessere Methoden, um irgendeine Mannschaft zu wählen. So kann es gehen beim Wählen. Also Erwählung hat es in sich. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Also dieses Volk ist das Kleinste unter allen Völkern da drumherum und trotzdem sagt, das erwähle ich, weil ich es geliebt habe. Einzig und allein aus diesem Grund. Erwählung kann oft missverstanden werden als Unterscheidung zwischen wertvollen Menschen, zwischen Erwählten und Nicht-Erwählten. Sie kann missbraucht werden zur Überheblichkeit. Ja, ich bin der Erwählte. Eine Nation überhebt sich gegenüber der anderen und das wird oftmals dann auch durchgesetzt durch Aggression und Gewalt. Es gibt genug Beispiele in der Geschichte, wo Menschen gedacht haben, sie seien erwählt. Also so eine Art Sendungsbewusstsein, um die Menschheit vor irgendetwas zu retten. Und das ging eigentlich immer, es ging immer schief und es brachte sehr viel Leid und Tod mit sich. Schauen wir die Kreuzzüge im Mittelalter an, den Nationalsozialismus oder gerade Putin. Er will ja die Welt retten vor dem Westen. Oder auch vor einigen Jahren, wo der islamische Terror da war. Das sind extrem schlimme Geschichten. Sie berufen sich auf Allah, der die Menschen dann, wo sie sagen, er hat uns berufen, so eine Art Sendungsbewusstsein. Und was das Ganze bewirkt, ist dieses, dass sie sich völlig aus irgendeiner Verantwortung ziehen. Hier sehen wir auch eine negative Auswirkung, wo jemand denkt, er sei erwählt worden und wo das dann ganz schlechte Auswirkungen hat. Was bedeutet das Erwählung jetzt aus Gottes Sicht? Gott ist verbindlich eine Beziehung zu seinem Volk eingegangen. Nicht, weil es das beste Volk wäre, nicht, weil es irgendwie den tollsten Tempel gebaut hat, nicht, weil es irgendwelche extrem guten Gottesdienste feiert, nichts davon. Als Grund für die Erwählung ist allein die treue, leidenschaftliche Liebe Gottes zu diesem Nomaden in der Wüste wandernden Volk. Sondern weil er euch geliebt hat. Diese Zusage hat er Israel gegeben, sie hat er vorher auch den Stammvätern gegeben, also Abraham, Isaak und Jakob, die er erwählt hat. Jetzt ist die Frage, welche Verpflichtung, welche Aufgabe bekommen die Israeliten gleichzeitig mit dieser Erwählung mit? Und dort heißt es in unserem Text, Vers 11, so halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Mit der Erwählung verknüpft Gott die Aufgabe, er soll die Gebote, die Rechte und die Gesetze halten. Und damit wird von Gott jegliche Tendenz zur menschlichen Überheblichkeit oder einem komischen Sendungsbewusstsein einen Riegel vorgeschoben. Und ebenso auch irgendeine Durchsetzung von menschlichen Zielen. Das Volk Israel soll unter diesen Völkern, unter denen sie lebt, das soll erkennbar sein, dass sie das erwählte Volk sind und dass sie nach den Gesetzen und Geboten leben. Jetzt habe ich viel über diese Erwählung gesprochen und über den Bund. Welche Bedeutung hat die Erwählung für dich und für mich? Durch den Propheten Jeremia kündet Gott einen neuen Bund an. So wie es Joachim auch gesagt hat. Und dort heißt es in dieser Bund, der gilt für alle Menschen uneingeschränkt. Und der Prophet Jeremia, der sagt in Kapitel 31, doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Jeremia hat es prophezeit. Jesus kam, um dieses Gesetz von Mose zu erfüllen und diesen neuen Bund zwischen Gott und seinem Volk neu aufzurichten. Der neue Bund ist in dein und mein Herz in unser Herzen geschrieben. Diese Zusage Gottes von dem neuen Bund ist durch Jesus Christus erfüllt. Durch den Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat Jesus Christus diesen neuen Bund in Kraft gesetzt. Und Jesus sagt beim Abendmahl, als er den Kelch, beim letzten Abendmahl, wo er diesen Kelch seinen Jüngern gibt, dort sagt er, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Jesus Christus hat durch dieses Opfer die Verbindung zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt. Und dieser neue Bund ist nicht mehr exklusiv nur für dieses Volk Israel, sondern für alle Menschen, für dich und für mich, hat Jesus diesen Bund erkämpft für dich und mich. Der neue Bund bedeutet für uns Freiheit, Freiheit von Schuld und Sünde. Und durch diesen Bund lebt Jesus in uns, durch seinen Heiligen Geist. Und deshalb sagt auch Jeremia, ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Also durch den Heiligen Geist können wir dieses Gesetz erfüllen. In Johannes 15, Vers 16 lesen wir, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Deine und meine Erwählung ist die Zuwendung, die liebevolle Zuwendung Gottes zu uns. Und aus dieser liebevollen Zuwendung heraus können wir Salz und Licht in dieser Welt sein. Israel hat öfters diesen Vertrag mit Gott gebrochen. Wie gesagt, da kennt ihr, es gibt zahlreiche Geschichten. Und auch ich breche den Vertrag mit Gott immer wieder. Wir brechen Verträge, wir brechen Entschlüsse, wir brechen Entscheidungen, die ich gefasst habe. Wir gehen lieber, anstatt dass wir bleiben. Das passiert so oft in meinem Alltag, wo ich nicht mehr ins Gespräch mit Gott komme, wo ich nicht mehr bete und nach seinem Willen frage. Und wenn das passiert, dann merkt man allmählich, dass die Beziehung den Bach runtergeht. Und dann breche ich wieder einmal den Bund mit Gott. Nach menschlichen Maßstäben würde ich aus diesem Vertrag herausfallen. Die logische Konsequenz wäre eigentlich, dass Gott auch nicht mehr an sein Versprechen gebunden ist und er kann diesen Vertrag dann auflösen. Gott macht es anders. Er hat andere Vorstellungen von diesem Bund mit uns Menschen. Und dort heißt es in Jesaja 1, Vers 3, kehrt um zu mir, spricht der Herr Zebaoth. So will ich mich zu euch umkehren. Gott stellt das komplett auf den Kopf. Er verspricht, dass er sich an den Vertrag halten wird, wenn wir Menschen zurückkehren. Das heißt, obwohl ich nicht mich an den Bund, an den Vertrag gehalten habe, hält Gott weiterhin die Zusage. Er bleibt bei seinem Versprechen, er bleibt treu, obwohl er nach menschlichen Maßstäben nicht dazu verpflichtet wäre. Wir haben keine Strafe zu befürchten. Wir können umkehren. Und konkret kann Rückkehr zu Gottes Bund so aussehen, dass ich Gott das sage, dass ich mit ihm wieder Zeit verbringe, dass ich ihn in meinen Alltag einbinde und nach seinem Willen frage. Und aus dieser erneuerten Beziehung, aus dieser festen Beziehung heraus, kann ich getrost auch dem Alltagschaos, den Stürmen des Lebens begegnen. Gott bleibt bei seinem Versprechen. Er ist derjenige, seine Hauptcharaktere ist treue, leidenschaftliche Liebe. Sein Vertrag, meine Beziehung zu ihm gilt, anders als die menschlichen Verträge, in jedem Moment. Lasst uns bei ihm bleiben. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und ich werde diese Stille mit deinem Gebet schließen. Vater im Himmel, danke, dass du derjenige bist, der Initiator des Bundes. Danke, dass du diesen neuen Bund geschlossen hast durch das Kommen deines Sohnes, Jesus. Danke, Jesus, dass du alles dafür getan hast, um dass diese Beziehung wieder in Ordnung kommen kann. Danke, dass dein Geist in uns lebt. Ich danke dir so sehr, dass wir umkehren dürfen. Amen.